Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Mit Manfred Kläuber. Das sind unsere Themen.
Geteiltes Wissen. Community Intelligence zwischen Prognose und Überwachung. Anonyme Erkenntnis. Zusammengelegte Daten benötigen besonders hohen Schutz. CO2-Bremse. Wie das Mobilfunknetz 5G den Treibhausgasausstoß reduzieren könnte. Und das digitale Logbuch. Konkurrenz los.
One of the most interesting is the healthcare industry.
Wir sehen gerade ein erstaunliches Beispiel für Community Intelligence und dessen Anwendung bei den Leuten, die nach Behandlungsmöglichkeiten für Covid-19 und im Kampf gegen das Coronavirus suchen. Sie tauschen Zentraldaten aus und bauen auf diesen Daten eine globale Gemeinschaft der Heilberufe auf.
Community Intelligence im Kampf gegen das Coronavirus. Was Rob Bernstein vom amerikanischen Cloud-Betreiber Cooper gerade geschildert hat, das ist auch angesichts der US-Präsidentenwahl eines jener Themen, über die die IT-Szene in den USA jedenfalls sehr intensiv im Moment diskutiert. Und dabei geht es gar nicht so sehr um die Pandemiebekämpfung, sondern das Coronavirus ist nur ein gutes Beispiel, um an einer sehr großen und allen bekannten Gefahr aufzuzeigen, dass Community Intelligence ein mächtiges Werkzeug ist. Natürlich auch im Kampf gegen eine Pandemie, aber nicht nur dort. Community Intelligence, was muss man sich eigentlich darunter vorstellen, Peter Welchering?
Dahinter steht eigentlich das Konzept, alle geben alle Daten und Transaktionen in die Cloud und da werden diese Daten und Transaktionen ständig analysiert. Und in der Pandemiebekämpfung heißt das, dass alle Patientendaten, Medikationspläne, Behandlungsmethoden in Echtzeit in eine Datenbank eingepflegt werden und daraus dann über neuronale Netze konkrete Verlaufsprognosen für einzelne Patienten, Behandlungsempfehlungen und Ähnliches errechnet werden. Und in einem weiteren Schritt sollen eben Unternehmen das auch nutzen. Überweisungen, Rechnungen, Produktionsdaten, Daten von und zu Mitarbeitern, Lieferanten, Kunden, das alles stellen sie in die Cloud ein und erhalten dafür Vorschläge. Vorschläge, wie Verträge auszugestalten sind, wie die Belegschaft auszubauen ist, wie sie mit ihren Lagerbeständen umgehen sollen. Aber es gibt auch Vergleichsdaten. Jedes Unternehmen, das seine Daten in die Cloud zur Analyse einspielt, bekommt nämlich auch ein aktuelles Benchmarking. Da kann es dann sehen, wo es im Vergleich zu Konkurrenzunternehmen steht, wo noch Optimierungsmöglichkeiten bei den Angestellten, in den Lieferketten, bei den Büroflächen liegen. Und es gibt da so zwei Lager in dieser Community Intelligence Bewegung. Die einen sagen, das ist in erster Linie eine grandiose Optimierungsmöglichkeit. Und die anderen sagen, das geht viel weiter, das ist auch ein gesellschaftlicher Entwurf. Und hinter diesem Entwurf steht, jedes Individuum gibt alle seine Daten in die zentrale Datensammlung und erhält dafür Optimierungsvorschläge, also Vorschläge, wie er sich selbst optimieren kann, beispielsweise eine bestimmte Sportart stärker betreiben, sich zu kleiden, sich zu geben, eine Fremdsprache zu lernen. Optimierung ist dabei tatsächlich so das große Zauberwort.
Zu dieser Community Intelligence Bewegung erscheinen ja auch gerade die ersten Bücher und es werden auch Kongresse dazu veranstaltet. Also das Thema nimmt ziemlich an Fahrt auf. Fassen wir noch einmal zusammen, was sich genauer hinter Community Intelligence verbirgt.
Community Intelligence contextually is based on
Community Intelligence basiert auf einem sehr einfachen Prinzip, nämlich, dass keiner von uns so klug ist wie wir alle zusammen. Und wenn wir in der Lage sind, Daten aus einem großen Stichprobensatz zu sammeln, dann bekommen diese Daten einen Sinn. Wir können aus ihnen Erkenntnisse gewinnen. Und diese Erkenntnisse gehen dann zurück an die Unternehmen oder Menschen, die diese Daten bereitgestellt haben.
So erläutert Rob Bernstein das Konzept einer Community Intelligence. Alle Unternehmen sollen sich in einen großen Datenpool einbringen. Kostenstellen, Gehälter der Mitarbeiter, Lieferantenlisten, Mitarbeiterqualifikationen, geleistete Arbeitsstunden, Energieverbrauch, Büromieten. Alle Daten eines Unternehmens fließen in den zentralen Datenpool. Dort verarbeitet sie ein neuronales Netz, das dann Fragen beantworten soll. Zum Beispiel, wie kann ich schnell 15% der Kosten in diesem Unternehmen einsparen? Oder werden wir in den nächsten 18 Monaten mehr oder weniger Bürofläche brauchen?
Community Intelligence kann unseren Kunden helfen, zu prognostizieren, wann Lieferanten vom Markt verschwinden. Dazu werden unterschiedliche Tatsachen ausgewertet. Etwa, dass sie Bestellungen zu spät abschicken oder dass viele der von ihnen gelieferten Waren fehlerhaft sind. Wir können Community Intelligence nutzen, um unseren einzelnen Kunden Benchmarks anzubieten. Sie können vergleichen, wie schnell in ihrem Unternehmen Genehmigungsprozesse ablaufen oder welche Art von Verhandlungen sie führen. Wir verwenden Community Intelligence, um Betrug zu prognostizieren.
Gegenwärtig wird darüber diskutiert, wie Community Intelligence-Anwendungen technisch und organisatorisch kontrolliert werden können. Vor allem, wenn nicht nur Unternehmen ihre geschäftlichen Entscheidungen mithilfe von Community Intelligence treffen wollen, sondern auch Individuen. Ist die Ausweitung dieses Technologieansatzes auf alle Einwohner eines Landes zum Beispiel überhaupt sinnvoll oder wünschenswert? Kritiker vergleichen das mit dem Social Scoring in China. Dort erhalten Bürger für gewünschtes Verhalten Punkte. Bei unerwünschten Verhalten gibt es Punktabzug. Daraus berechnet der Staat einen Social Score, der über Berufschancen und sogar über die Möglichkeit, mit einem Hochgeschwindigkeitszug zu verreisen, entscheidet. Rob Bernstein ist dieser Vergleich von Community Intelligence mit dem Social Scoring gar nicht recht.
Ich denke, das ist ein sehr spezifisches System, was die da in Sachen Bürgermanagement machen. Es gibt viele Möglichkeiten, solch ein Konzept zentraler Datensammlung und Nutzung zu verwenden. Die Frage ist dann, wem nutzt das?
Diese Frage sollten wir uns bei Pooling-Systemen dieser Art, wie etwa einem Social Score, immer vor Augen führen, meint der Risikoforscher Professor Gerd Gigerenzer, emeritierter Direktor des Max-Planck-Institutes für Bildungsforschung.
Möchten wir, dass wir am Ende, wenn die technischen Möglichkeiten da sind, die ganzen Datenbanken zusammenzufahren, das ist die Voraussetzung für den sozialen Kreditscore, wollen wir warten, bis es dahin kommt und erst dann uns überlegen, ob wir das jetzt umsetzen sollen? Oder möchten wir eine Diskussion in unserer Gesellschaft führen, an den Schulen schon, und die Jugend mit reinzunehmen und darüber zu informieren und sie mitdenken zu lassen? Das wäre ein Weg hin zu digitaler Risikokompetenz.
Risikokompetenz ist also das Stichwort, und deshalb wollen wir jetzt erst einmal die Techniken und Technologien einschätzen, mit denen in der Community Intelligence gearbeitet werden soll. Wo lässt sich denn da beim Datenpooling und bei der Datenanalyse die Grenze zwischen den für alle nützlichen Prognosen und einer regelrechten Überwachung ziehen, Peter?
Ja, so eine Grenzziehung, die hängt natürlich immer ein Stück weit vom kulturellen Hintergrund ab. In China wird etwa das Social Score-System mit seinen ganzen Überwachungstechnologien von vielen durchaus begrüßt, weil die sagen, damit können eben auch Korruption etwa in den Verwaltung ein Stück weit besser eingedämmt werden. Vor unserem europäischen Hintergrund bewerten wir dieselben Technologien natürlich ganz anders.
Und wie sieht es da mit den technischen Kriterien aus?
Wenn man da die Grenze zwischen Prognose und Überwachung ziehen will, hat man es in erster Linie mit Anonymisierung zu tun und somit mit Fragen der Rückrechenbarkeit auf Identitäten. Wenn absolut anonymisiert wird, kann eben nicht auf die Identität eines einzelnen Menschen rückgerechnet werden. Und in einem solchen Fall lassen sich gepoolte Daten hervorragend für Prognosezwecke einsetzen, ohne dass eben der Einzelne überwacht oder in seinen Freiheiten beschnitten würde. Also ein Beispiel aus der Corona-Krise sind etwa reine Bewegungsdaten. Wenn die absolut anonymisiert von allen Smartphone-Besitzern erhoben werden, lässt sich der Erfolg von Kontaktbeschränkungen zur Pandemiebekämpfung überprüfen. Aus den Daten kann nämlich eine Prognose erstellt werden, wie sich die Mobilität und Kontakthäufigkeit entwickeln wird. Man kann sogar weiterrechnen, wie sich die Zahl der Neuinfektionen mit welcher Wahrscheinlichkeit entwickeln werden. Und aus den anonymen Krankheitsverläufen, da lässt sich dann die Hospitalisierungsrate, sogar die Zahl der beatmungspflichtigen Intensivpatienten errechnen. Alles reine Prognose, alles fern von Überwachung, die fängt dann an, wenn das Smartphone in Sachen Pandemiebekämpfung als so eine Art elektronische Fußfessel eingesetzt wird. Und das ist ja häufiger etwa in Asien zu sehen.
Die Community Intelligence Bewegung will ja KI-gestützte Software für die Bewertung, Analyse und Entscheidungsvorbereitung einsetzen. Wie soll das aussehen?
Da haben wir es dann mit Mustererkennung und neuronalen Netzen zu tun. Die Mustererkennung, die dient der Identifizierung von Verhaltensabläufen und von Verhaltensmustern. Die neuronalen Netze, die rechnen dann Entscheidungen, etwa ob ein Kunde ein kurzfristiges oder ein längerfristiges Zahlungsziel bekommt. Das Problem dabei ist die mangelnde Transparenz der Gewichtungen. Also welche Kriterien werden für die Berechnung eben wie gewichtet? Wie stark hängt die Kreditwürdigkeit etwa von einem Sitz im Ausland ab oder von der Bilanzsumme oder von der Branche, in der ein Unternehmen tätig ist? Und da sagen die Vertreter der Community Intelligence, dass diese Gewichtungen von den Anbietern transparent gemacht werden müssen. Aber dafür gibt es eben noch kein Standardmodell und deshalb ist das so problematisch. Und auch Sicherheitstechniken, die einen Missbrauch verhindern, die sind eben noch nicht so richtig entwickelt. Also die Grenze von Prognose zu Überwachung, die kann jederzeit überschritten werden. Da gibt es eben noch keinen Algorithmus, der das wirksam verhindert.
Über Community Intelligence, ein Trendthema in der IT-Szene, sprach ich mit Peter Welchering. Vielen Dank.
Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
In vielen Industrieländern der Welt läuft ja auf vollen Touren der Ausbau des 5G-Mobilfunknetzes. Und schon jetzt, so behauptet es jedenfalls einer der großen Netzbetreiber, sei 5G für die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland erreichbar. Nun ist ja der Neuaufbau eines Mobilfunknetzes nichts umwerfend Neues, denn wie der Name sagt, 5G ist das fünfte Mal und zwar nur betrachtet auf digitale Netze. Aber mit 5G wird nicht nur das übliche schneller und billiger versprochen, sondern ein regelrechter Digitalisierungsschub in nahezu allen Lebensbereichen wird mit diesem Netz verbunden. Inkludiert in das Versprechen ist auch mehr Nachhaltigkeit. Einen wichtigen Umweltaspekt von 5G haben sich die Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt EMPA und die Universität Zürich im Auftrag der Wirtschaftsvereinigung Swiss Cleantech und des Netzbetreibers Swisscom genauer angesehen. Darüber habe ich mit Roland Hischier von der EMPA gesprochen. Von ihm wollte ich wissen, wie die beiden Kernfragen lauteten, die die Studie beantworten soll.
Wir haben im Prinzip die direkten Effekte angeschaut. Also die erste Frage war, wie hoch sind die Treibhausgasemissionen, die der Aufbau, der Betrieb einer 5G-Infrastruktur in der Schweiz verursacht. Jahr 2030 war so der Zeithorizont, den wir angeschaut haben. Und die zweite Frage war zu den indirekten Effekten. Also was für Anwendungsfälle können von dieser 5G-Technologie profitieren? Und was heißt das in Konsequenz nachher für die Treibhausgasemissionen 2030 in der Schweiz?
Schauen wir uns mal den ersten Bereich an. Durch den Aufbau dieser 5G-Infrastruktur in der Schweiz, aber auch in anderen Ländern natürlich, entstehen ja CO2-Emissionen. Wie hoch schätzen Sie die ein und was sind dabei die entscheidenden Faktoren?
Unsere Untersuchung hat gezeigt, dass rund 57% der Treibhausgasemissionen durch die Infrastruktur selber verursacht werden, also die Hardware, wenn man so will, was ich benötige. Und die anderen 43%, die kommen vom Energieverbrauch, der beim Betrieb dieser Hardware nachher entsteht. Für 2030 sehen wir, dass das 5G-Netz in der Schweiz etwa 0,018 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente pro Jahr verursacht.
Da müssen Sie uns mal einen Vergleich geben. Ist das viel oder ist das wenig? Ein normaler Mensch kann das ja nicht einschätzen.
Diese 0,018 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente, wenn ich das vergleiche mit den gesamten Treibhausgasemissionen, die wir Schweizer in einem Jahr verursachen, ich glaube, wir verursachen in der Grössenordnung etwa 120 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente in der Schweiz.
Das heißt also, das bewegt sich im Bereich unter 1%.
Richtig, deutlich darunter.
Welche Möglichkeiten gibt es denn für die Netzbetreiber jetzt, wenn sie das Netz aufbauen und wenn sie es tatsächlich dann auch betreiben, den CO2-Ausstoß so weit wie es geht zu reduzieren?
Also ich meine, auf Betriebsseite, das ist Stromverbrauch, also einen möglichst ökologischen Strom einsetzen. Wenn ich Photovoltaikstrom oder Windstrom einsetzen kann dort oder Wasserkraft, dann verursache ich deutlich weniger CO2-Emissionen, weder wenn ich Strom aus Kohlekraft oder aus einem Erdgaskraftwerk beziehe. Das ist für die Betriebsseite. Wenn wir die Infrastruktur anschauen, das ist Elektronik. Und Elektronik ist in der Herstellung sehr umweltbelastend. Also die Möglichkeit, die ein Netzbetreiber dort hat, ist natürlich, dass er versucht, diese Hardware-Seite möglichst stark zu reduzieren. also so das Stichwort Virtualisierung, gewisse Sachen nicht mehr in Form von Hardware, sondern in Form von Software dann durchzuführen.
Nun ist es ja auch so, dass wenn das 5G-Netz aufgebaut wird, dafür alte Mobilfunknetze abgebaut werden bzw. mit in das 5G-Netz integriert werden. Das heißt also, alte Technik wird durch neue Technik ersetzt. Ergeben sich allein da schon Einsparpotenziale, die dann im Betrieb deutlich werden?
Unsere Untersuchung für 2030 zeigt, dass wenn wir die Umweltbelastung 4G, also das LTE-Netzwerk für 2030 anschauen und mit 5G 2030 vergleichen, dass pro Einheit Daten, die ich übermittle, die Umweltbelastung für das 5G-Netz deutlich tiefer zu liegen kommt als für das 4G-Netz, das wir dann im Einsatz haben. Man muss dabei natürlich berücksichtigen, dass die Projektionen davon ausgehen, dass wir 2030 eine große Mehrheit des Datentransfers auf dem 5G-Netzwerk haben, also das 5G-Netzwerk tendenziell besser ausgelastet ist als das 4G-Netzwerk.
Das heißt also, dass 5G, wenn man es mal mit LTE vergleicht, tatsächlich eine umweltfreundlichere Technologie ist, kann man das so sagen, bezogen auf den CO2-Ausstoß zumindest?
Unsere Untersuchungen zeigen Resultate, die in diese Richtung gehen, ja.
Nun ist es ja so, dass mit dem Betrieb des Mobilfunknetzes 5G nicht nur Telefonieren oder schnellerer Datenverkehr erwartet wird, sondern auch ganz neue Applikationsmöglichkeiten, neue Anwendungen für Mobilfunktechnologien. Haben Sie dort Felder erkennen können, die aktiv dazu beitragen können, den CO2-Ausstoß zu reduzieren?
Ja, das war ja das Ziel der zweiten Frage unserer Studie, zu schauen, was gibt es für Anwendungsfelder, wo die spezifischen Eigenheiten, die 5G mit sich bringt, zu Veränderungen führen können im Verhalten unserer Gesellschaft und im Endeffekt dann zu weniger CO2-Emissionen führen.
Und was für Felder wären das?
Anhand einer breiten Literaturstudie haben wir mindestens 8 Sektoren identifizieren können, in denen solche Anwendungsfelder möglich sind. Die Landwirtschaft gehört dazu, Industrieproduktion gehört dazu, der Gesundheitsbereich gehört dazu, Transportbereich, das Gebäudemanagement, im Bereich Energieproduktion, im Bereich Unterhaltung, Medien, aber auch im öffentlichen Bereich.
Kann man die möglichen CO2-Einsparungen, die Sie sehen, auf eine bestimmte Eigenschaft oder auf einen bestimmten Umstand des 5G-Netzes zurückführen, wo man sagt, das ist sozusagen der Erfolgsfaktor dafür?
Ich denke, das ist schwierig, das auf einen Faktor zu reduzieren. Diese Anwendungsfelder, die ich genannt habe, die profitieren alle von den Eigenschaften, die 5G mit sich bringt. Wie hohe Zuverlässigkeit, viel höhere Bandbreite für Daten, tiefe Energieverbräuche sowohl auf Netzseite als auch auf Seite von den Geräten, die auf 5G zugreifen und so weiter. Und je nach Anwendungsbereich kommen andere dieser Faktoren dann stärker zur Geltung oder schwächer zur Geltung.
Nehmen wir uns mal ein Beispiel ganz konkret raus. Sie haben gesagt, in der Landwirtschaft ist zum Beispiel zu erwarten, dass dadurch der CO2-Ausstoß reduziert werden kann. Wie würde das konkret aussehen? Was wären die entscheidenden Merkmale?
Im Landwirtschaftsbereich, da kann ich viel, wir haben es unter das Stichwort Präzisionslandwirtschaft gestellt, weil ich kann viel gezielter beispielsweise landwirtschaftliche Betriebsmittel wie Düngemittel, wie Wasser auf einem Feld ausbringen. Also man kann sich mit 5G eben vorstellen, dass ein Bauer mit einer Drohne nachher Düngemittel, Pestizide nur noch dort auf dem Feld ausbringt, wo sie aktuell gerade nötig sind. Also dass eine Drohne das Feld abfliegt und dann erkennt, wo muss gedüngt werden, wo müssen Pestizide eingesetzt werden und nur an diesen Stellen dann eben diese Mittel einsetzt. Also ich kann die Menge Dünger, die Menge Pestizide massiv reduzieren damit. Da sprechen wir von Produkten, die irgendwo am Anfang Erdöl als Ausgangsmaterial haben. Damit kann ich dann in der ganzen Kette zurück massive CO2-Emissionen einsparen.
Haben Sie denn tatsächlich einen Wert ermitteln können, der sagt, so viel CO2-Einsparung kann man durch den Betrieb von 5G tatsächlich erreichen?
Wir haben das Potenzial abgeschätzt, was an Einsparungen möglich ist. Wir haben drei Szenarien gemacht, ein konservatives oder wir nennen es pessimistisches Szenario, ein erwartetes Szenario und ein optimistisches Szenario. Und wenn ich jetzt das erwartete Szenario anschaue, dann zeigt unsere Studie ein Potenzial von Größenordnung etwa 0,6 Megatonnen CO2-Äquivalente an Einsparungen, die möglich sind.
Das ist bezogen auf den gesamten CO2-Ausstoß der Schweiz im Jahr 2030 viel oder wenig?
Das ist nicht eine riesige Summe. Der Gesamtausstoß an CO2-Emissionen oder an Treibhausgasen, das sind CO2-Äquivalente in der Schweiz, der ist in der Größenordnung von 120 Megatonnen.
Also 120 Megatonnen Gesamtemissionen im Jahr 2030 und 0,6 Megatonnen mögliche Einsparungen durch 5G, das macht ungefähr 0,5% aus. Kann man denn die Ergebnisse, die Sie erzielt haben, für die Schweiz auch auf andere Länder übertragen?
Ich denke, die Grundsätze, die unsere Studie zeigt, also in welchen Bereichen kann ich Reduktionen erreichen, indem ich 5G einsetze, im Arbeitsbereich, im Bereich Smart Grid, wenn es um Stromnetze geht, wenn es eben um Landwirtschaft geht, wenn es um automatisches Fahren geht, die sind nicht spezifisch für die Schweiz gültig. Die Zahlenwerte, die sind natürlich auf die Schweiz bezogen. Da müsste man wahrscheinlich dann schon einen gewissen Aufwand betreiben, um analoge Abschätzungen für andere Länder zu machen. Deutschland zum Beispiel, das viel größer ist als die Schweiz, also da wird das Potenzial dann natürlich ganz anders aussehen als hier in der Schweiz.
Wie wirkt sich das neue Mobilfunknetz 5G auf das Klima aus? Darüber sprach ich mit Roland Hischier von der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt in Dübendorf bei Zürich.
Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 17.3.11.
Nein, jetzt noch nicht, Knacki.
Du weißt doch noch gar nicht, was ich fragen.
Doch, weiß ich, ob du das kleine Büro mieten sollst.
Sag mal.
Das am Hotel bei dir um die Ecke. Kauf lieber das Hotel.
Kannst du hell sehen?
Staunst du, wa?
Mir bleibt die Luft weg. Woher weißt du denn das?
Zwift.
Zwift? Willst du mich veräppeln? Du programmierst mit Zwift? Das verrät meine Pläne.
Nicht Zwift. SWIFT, Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication.
Zwift? Wo die Server nicht in Amerika stehen durften?
Aus Angst, dass die NSA komplette Geldflüsse abschnorchelt wegen Wirtschaftsspionage und so.
Seitdem sind sie in der EU, die Server. War da nicht noch...
Genau, die EU ließ sich breitschlagen, überzeugen, jetzt alle Daten von Europa der NSA zu senden.
Wegen Wirtschaftsspionage und so.
Aber nicht doch, Knacki, wegen Terrorismus.
Verstehe. Terrorismus, nicht Wirtschaftsspionage?
Nein.
Und woher weißt du, was ich fragen wollte?
Metadaten, Mustererkennung. Du hattest neulich ungefähr dasselbe Muster wie vor 9 Jahren. Einen Makler angerufen, Angebote geguckt, einige länger als andere. Und dann hast du den Makler bezahlt, das Büro gemietet und mit deinen alten Profs deine Geschäftsidee diskutiert.
Die mir geklaut wurde. Grandiose Pleite. Das Büro habe ich immer noch an der Backe.
Du warst einfach zu teuer.
Mein Angebot war ehrlich und knallhart durchgerechnet.
Stimmt. Ehrlichkeit ist Konkurrenten konkurrenzlos lieb. Damit können sie die Konkurrenz loswerden.
Ja, mich. Das konkurrenzlos hatte ich gezogen. Ehrliche Angebote. Nie wieder.
Weiß ich, Knacki. Wissen auch schon alle anderen.
Hast du gepetzt?
Ich doch nicht, alter Freund. Community Intelligence. Wissen ist Macht.
Ach.
Ist so ähnlich wie Swift. Diesmal mit allen Daten, die es gibt. Mächtiges Wissen zum Wohle aller Datenspender und mit idealen Tipps für alle. Verrät dir sogar, wann dein Lieferant pleite geht.
Ach, mit idealen Tipps für alle? Außer für meinen Lieferanten?
Digitales Logbuch. Name Nelke Wolfgang. File closed.
Mobilfunkdaten zeigen einen leichten Rückgang der Mobilität durch die Corona-Maßnahmen. Das ist unsere erste Meldung im Info-Update von und mit Michael Stang.
Zu Beginn der neuen bundesweiten Corona-Auflagen haben die Menschen in Deutschland ihre Mobilität eingeschränkt. Das geht aus einer Sonderauswertung experimenteller Daten des Statistischen Bundesamtes hervor. Die Ergebnisse basieren auf anonymisierten Mobilfunkdaten. Demnach ging die Mobilität deutschlandweit am 2. November um 3,7% und am Folgetag um 6,4% zurück.
Soziale Netzwerke mussten bei der US-Wahl viele Konten sperren.
Nachdem der Rechtspopulist und ehemalige Trump-Berater Steve Bannon in seinem Podcast zu Gewalt gegen den US-Gesundheitsberater Anthony Fauci und FBI-Direktor Christopher Wray aufgerufen hatte, löschte die Videoplattform YouTube die entsprechende Folge. Auch Facebook entfernte den Beitrag in seinem Netzwerk. Der Kurznachrichtendienst Twitter löschte zudem den Account von Bannons Podcast. Facebook hat am Donnerstag zudem eine rasant wachsende Gruppe von Trump-Anhängern namens Stop the Steal gelöscht. Mit dieser Botschaft sammelte eine Facebook-Gruppe innerhalb eines Tages mehr als 360.000 Mitglieder. In den Beiträgen dort habe man besorgniserregende Aufforderungen zur Gewalt gefunden, erklärte eine Facebook-Sprecherin in einem Statement. Organisiert wurde die Seite von der Gruppe Women for America First, die unter anderem gegen Covid-19-Einschränkungen eintritt und Donald Trump während seines Amtsenthebungsverfahrens unterstützte.
Smartphones verleiten zur Unachtsamkeit im Straßenverkehr.
44% der Jugendlichen in Deutschland haben in ihrem Leben mindestens einen beinahe Unfall erlebt, weil sie durch ihr Smartphone abgelenkt waren. Bei 17% waren es zwei oder mehr beinahe Unfälle. Das ist das Ergebnis einer Umfrage unter mehr als 1.000 Jugendlichen im Alter von 14 bis 18 Jahren, die die Bundesarbeitsgemeinschaft Mehr Sicherheit für Kinder durchgeführt hat.
In Deutschland gab es eine Rekord-Internetnutzung.
Zum zweiten Mal in diesem Jahr hat der Internetknoten D-Kix in Frankfurt am Main eine neue Terabit-Marke geknackt. Demnach ist am 3. November erstmals die Schwelle von 10 Terabit pro Sekunde beim Datendurchsatz überschritten worden. Das bedeutet eine Steigerung beim Spitzentraffic im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 23%. Neben der US-Wahl dürfte zu der höheren Internetnutzung gegen 20 Uhr auch der Teil-Lockdown in Deutschland beigetragen haben, hieß es in einer Mitteilung.
Hacker haben den obersten Gerichtshof in Brasilien angegriffen.
Am Dienstag erfolgte ein Ransomware-Angriff auf das Informationstechnologienetzwerk des obersten Gerichtshofs in Brasilia, während mehrere Gerichtsverhandlungen parallel per Videositzung stattfanden. Die Systeme wurden heruntergefahren, um die Verbreitung im gesamten Netzwerk des Gerichts zu stoppen. Zuvor wurden alle Fallakten und Backups nach offiziellen Angaben verschlüsselt.
Der Bundesrat sieht die Nutzbarkeit der Steuer-ID gefährdet.
Die Länderkammer kritisiert die Pläne der Bundesregierung, die umstrittene Steueridentifikationsnummer künftig als übergreifendes Personenkennzeichen für die Registermodernisierung einzusetzen. Mit dem Vorhaben sieht der Bundesrat die Nutzbarkeit der Steuer-ID insgesamt gefährdet, verbunden mit erheblichen negativen Auswirkungen auf das Besteuerungsverfahren, hieß es in einer am Freitag beschlossenen Stellungnahme.
Sternzeit. 7. November. Röntgen, seine Strahlen und der heiße Kosmos. Heute Nacht vor 125 Jahren entdeckte der Physiker Wilhelm Conrad Röntgen die nach ihm benannten Strahlen. Bei seinen Experimenten in Würzburg bemerkte er durch Zufall die X-Strahlen, wie er das Phänomen bezeichnete. Diese Strahlen drangen, anders als normales Licht, auch durch dicke schwarze Pappe hindurch. Wenige Wochen später bat Wilhelm Conrad Röntgen seine Frau Bertha ins Labor, um eine Aufnahme ihrer Hand zu machen. Deutlich sind die Knochen und der Ehering zu sehen. Dies war der Anfang der Radiologie. Damals ahnte niemand, dass die Röntgenstrahlen auch für die Astronomie eine enorme Rolle spielen würden. Sie entstehen bei den energiereichsten Prozessen im All, etwa im Millionen Grad heißen Gas der Sonnenatmosphäre oder wenn glühende Materie in ein schwarzes Loch stürzt. Weil die Erdatmosphäre die himmlischen Röntgenstrahlen absorbiert, sind für die Beobachtung Satellitenteleskope nötig. Zwar lässt sich das Universum, anders als Menschen oder Material auf der Erde, nicht mit Röntgenstrahlen durchleuchten. Aber diese intensive Strahlung entsteht an zahllosen Stellen im Kosmos, in denen es buchstäblich heiß hergeht. Eine besonders hübsche Röntgenquelle ist die Materie, die nach einer Sternexplosion durch das Sternbild Zirkel wabert und von der Strahlung eines Pulsars zum Leuchten angeregt wird. Die heißen Gasschwaden in 17.000 Lichtjahren Entfernung sehen aus wie eine Hand. Die NASA sieht dort die Hand Gottes. Aber vermutlich ist es eher die kosmische Ausgabe der Hand von Bertha Röntgen.
Unsere Sendung Streitkultur beschäftigt sich nach den Nachrichten mit dem Fall Monika Maron. Müssen Verlage zu ihren Autoren halten? Soweit Computer und Kommunikation. Am Mikrofon verabschiedet sich Manfred Kläuber.